Wer mitlesen möchte, die Bibelarbeit zu dem Thema steht in Johannes Kapitel 4, Jesus und die Frau aus Samarien. Jesus und die Frau aus Samarien. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Als eine samaritanische Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir einen Schluck Wasser. Die Frau war überrascht, denn die Juden wollten eigentlich nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir Quellwasser, lebendiges Wasser geben. Aber Herr, sagte die Frau, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Jakob, unser Stammvater, hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bat die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, entgegnete sie. Jesus erwiderte: Das stimmt. Du hast keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Im Folgenden diskutieren die beiden über den wahren Ort der Anbetung und wir schließen dann wieder später an mit dem Zitat von ihr: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter, den man Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären, entgegnete die Frau. Jesus antwortete: Du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an, ob er vielleicht der versprochene Retter ist. Da strömten die Leute aus dem Ort herbei, um ihn zu sehen. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
Ich möchte dir danken für die Lesung. Das war gut. Ja, das ist der Text. Ich habe schon gedacht, viele kennen diesen Text und es wird nur so, es ist ein ganz populärer Text. Aber wie kann ich über Beziehungsaufbau reden in weniger als 1 Stunde? Und das in einer Welt, wo die Menschen es geschafft haben, von unserem Planeten bis zum Mond zu fliegen und nicht geschafft haben, die Straße zu überqueren, um den Nachbarn da drüben zu besuchen. Wie können wir in so einer Situation über Beziehung aufbauen, reden und das in einer fremden Kultur? Eine kleine Geschichte am Anfang so. Ich kam hier und als Student damals, ausländische Studenten, waren wir hochmotiviert für die SMD, Studentenmission in Deutschland. Wir waren voll drinne und dann gab es so eine Freizeit, ein sehr interessantes Thema, Zeitplanung. Dann bin ich hingegangen und dann am Anfang wurden wir gefragt, wir sollen unsere Probleme mit der Zeit ein bisschen da schildern. Naja, und alle haben gesagt, die haben keine Zeit und wie schwierig alles ist und so. Und dann kam ich in eine Reihe, sage ich, ich hätte viel Zeit und ich will mal wissen, wie ich damit umgehen soll. Und natürlich, der Referent wusste gar nicht mehr, wie er mit so einer Aussage umgehen soll, weil in seinen Vorbereitungen ist er davon ausgegangen, dass die Studenten, die kommen, keine Zeit haben werden. Soweit zur Zeit. Ich habe immer Zeit, damit bin ich in guter Gesellschaft, nämlich die Gesellschaft von Jesus. Der hat immer Zeit gehabt für Menschen. Das fand ich interessant. Dieser Text ist hochaktuell. Der hatte Zeit für die Menschen. Jesus hat niemals sich unter Druck gesetzt. Es gab keinen Zeitdruck auf ihn. Der nahm sich Zeit. Ich habe schon Probleme mit vielen Menschen, die sagen, ja, ich habe keine Zeit. Nee, sag doch, du hast keine Zeit für das, was ich dich oder was ich jetzt frage. Aber auch bei 30 Stunden pro Tag werden die Leute immer unter Zeitnot leiden. Da bin ich mir sicher. Mehr Zeit werden sie auch mehr tun. Dann werden die Geschäfte, weiß ich nicht, bis 12 Uhr nachts offen bleiben und weiß ich, alles, was möglich wäre. Wenn wir mehr Zeit hätten, es wird auch nicht viel besser sein. Okay, zurück zu unserem Text. Jesus verwende seine Zeit zum Wohl von Menschen und genau darum soll heute Morgen hier bei uns gehen. Verwende deine Zeit oder verschwende deine Zeit. Erstmal, wenn man einfach diesen Kontext sieht, ist es hochinteressant, das ist ein müder Mann. Die sind gelaufen. Die Jünger und Jesus, die sind wirklich gelaufen. Und da sind so Sandpisten, steinige Sandpisten. Und da stundenlang. Und die Bibel sagt, er war müde. Und sicherlich, die Jünger waren auch müde, aber die hatten auch nichts gegessen. Ein müder Mann will nur seine Ruhe haben, der sitzt sich da am Brunnen. Was denn sonst? Wir sind gelaufen, jetzt gibt Wasser, jetzt kann man sich hier hinsetzen, jetzt ist eine Stadt in der Nähe, da gehen sie, um was zu kaufen, wir werden doch was essen, ich will doch meine Ruhe haben. Es ist auch Mittagszeit, Mittagspause, sehr bekannt in Deutschland, in Europa insgesamt, unbekannt in Afrika manchmal, ja, da stören sie, ja. Die, die in den Tropen arbeiten, die wissen das, Afrika oder Asien und so. Da klatscht schon ein vor der Tür, eine Mittagspause. Und dann eine einsame Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Und der Mann sitzt da und sieht eine Frau, die kommt. Scheinbar hat diese Frau nichts mehr viel mit, oder ist sie nicht mehr so gut integriert in der Gemeinschaft des Dorfes. Und Mittagszeit holt man kein Wasser mehr. Ich erzähle euch, was eine Wasserquelle bedeutet. Weil hier sind Wasserhahn an der Wand und dann dreht man, kommt Wasser gleich und so. Das ist ein Treffpunkt für Frauen. Weil da ist kein Mann. Die Männer gehen nicht hin. Da treffen sich Frauen. Das ist die Tageszeitung für die Frauen. Da redet man über alles, was die Männer nicht hören dürfen. Das ist die Wasserquelle. Ja, und das macht man morgen. Da holt man Wasser für Frühstück, für Duschen, Wäsche waschen, damit es auch tagsüber trocken werden kann. Aber Mittagszeit ist keine mehr da. Da sind alle schon weg. Und diese Frau kommt, um Wasser zu schöpfen, um diesen ungewöhnlichen Zeit. Erste Punkte habe ich hier geschrieben, um Beziehung aufbauen zu können in fremde Kultur. Ich sage ja zu mir und ich sage auch ja zu den anderen. Wie mache ich denn das? Hier ist es kein Problem, die Differenzen sind klar erkennbar. Jesus ist ein Mann, die anderen ist eine Frau, Jesus ist Juden und die Frau ist auch eine Samariterin. Da sind riesige Differenzen. Und das ist ganz wichtig, nahe, ja zu mir in fremde Kultur. Ich akzeptiere auch hier in Deutschland, ja, ich bin ein Afrikaner, ich akzeptiere das, wie bald es ja Afrikaner, Farbigen und alles, diesen Bezeichnungen. Ja, da bin ich. Ja, ich akzeptiere auch, dass ich im Moment in Deutschland bin. Und für Leute, die in den Tropen gehen oder in anderen Ländern, ja, ich bin Europäer, ich bin ein Deutscher. Ich stehe dazu. Aber ich akzeptiere auch, ja, ich bin jetzt in, weiß nicht, Uganda, Tansania, irgendwo. Da bin ich. Wenn ich ja sage zu mir, zu meinem Hintergrund, zu meiner Kultur, zu meiner Person, und ich sage auch ja zu meinem Gastland, Gastkultur, da werde ich doch richtig integriert. Weil ich bin bereit, beiden zu kombinieren. Wenn ich sage ja zu mir hier in Deutschland und ich sage ja zu mir in Afrika als Europäer, ich sage nein zu meiner Gastkultur, dann bin ich isoliert. Wenn ich sage nein zu mir in fremde Kultur und sage ja, hier ist alles super, da will ich auch, da möchte ich gerne so, genau so möchte ich sein, dann bin ich assimiliert. Nur ja zu mir und ja zu dem Fremden, zu meiner fremden Kultur, da bin ich integriert. Ach, davon träumen die Politiker seit langem, wie man die Ausländer integrieren kann. Und so sehe ich. Gleichgewicht suchen. Aber wie mag ich denn das? Ich muss die Differenzen erkennen. Die Differenzen sind nicht nur Hautfarbe. Das wäre viel zu einfach. Aber die Differenzen gehen bis hinein, Art und Weise zu denken, Probleme zu lösen, Konflikte zu managen. Alles das ist different. Es ist nicht das Gleiche. Mein Vater hat mir gesagt, ja, sei doch nicht so theoretisch, wenn du hingehst. Ne? Mach doch praktische Beispiele, das wird doch gut sein und nicht eine riesige Theorie. Und da werde ich auch doch Beispiele nennen. Wissen Sie, in einer fremden Kultur, diese Differenzen kann man schon sehen, aber was man sieht, ist nicht unbedingt, was tatsächlich die Realität entspricht. Ich habe gleich von 16 Frauen geredet, ja, oh, aber als ich erklärte, ah ja, gut, da ist doch schon was dran, ne? Ja. Hier war es kein Problem. Jesus, Mann, eine Frau ist Samariter, ja, Mann, Frau. Und da hier, es gibt typische Männerkreise und typische Frauenkreise. Also da ist schon eine Differenz. Und dann auch Samariter und Jude, ah, du liebe Zeit. Ja, da gibt es Differenzen. Geschichtlich schon. Genauso wie viele Europäer, sie sich so fühlen in Afrika. Ich kenne so viele Menschen, die sich so wie Humanisten verhalten. Ja, wir sind doch eigentlich schuld dran, dass es den Leuten hier so schlecht geht und solche Geschichte. Nein, stimmt überhaupt nicht. Humanisten brauchen wir überhaupt nicht. Kolonisation. Es gibt weißen, junge Leute, sogar Missionare, die fühlen sich dafür verantwortlich. Ach, lass das doch, Leute. Geschichtlich hier spielt doch keine Rolle. Da sind verfeindete Leute, Samariter und Jude. Ach, das geht doch gar nicht. Aber Jesus geht diese Frau einfach zu. Das fand ich sehr interessant. Und wie erkenne ich diese Differenzen? Das Interessanteste, was ich hier sehe in Deutschland, vor allem, man lernt sich kennen, indem man die Leute fragt, gegenseitige Frage. Und wie und was und so. Ja, das ist ganz üblich hier. In der Mensa ist es manchmal furchtbar. Da kommen viele Fragen. Ah, und wie und so. Ja? Das ist eine Art und Weise, Menschen kennenzulernen, ganz normal hier. In vielen anderen Kulturen, bitte nicht. Die Leute werden schon versuchen, eine Antwort zu geben. Ja? Weil die wollen nicht einen Fremden verletzen oder so. Die werden schon antworten. Aber die fühlen sich richtig vom Gericht, dass sie was sagen müssen jetzt. Einen Tipp gebe ich Ihnen. Ich will mal was fragen. Ich fange bei mir an. Ja? Zum Beispiel, bei mir in Deutschland mag man so, wie ist es denn bei euch? Ist das schwierig? Findet man viel raus? Der andere fühlt sich überhaupt nicht so unnötig gefragt. Bei uns ist man so, wie ist es denn bei euch? Ich fange bei mir an. Ja, dass ich bereit bin, was von mir zu erzählen. Irgendwas von mir zu sagen, wie es ist bei uns. Und der andere versteht ganz genau, dass ich genau wissen will, wie es hier läuft. Aber wenn ich gleich anfange, ja, wie ist es hier bei euch und wie ist das und wie ist das und wie ist das? Die Frage ist, warum will ich das überhaupt noch wissen? Warum fragt er denn mich so aus? Fragen ist erlaubt, aber bitte sagt erst mal was von euch. Der andere fühlt sich wohler dabei, eine Antwort zu geben. Was für mich hochinteressant war, ist, Jesus fängt an, der macht keine persönliche Bemerkung. Ja, der hätte auch sagen können, ach, was tust du denn hier um diese Zeit? Was suchst du denn hier? Siehst du aus 12? Was machst du denn hier? Oder irgendeine Bemerkung. Nein, er zeigt der Frau, dass er ihre Hilfe braucht. Ich brauche dich, hilf mir. Und es ist eine ganz einfache Sache. Die Frau ist gekommen, um Wasser zu schöpfen, das ist klar. Und es geht auch um Wasser. Ich sage immer, wer Beziehung aufbauen will, muss auch ein bisschen opferbereit sein. Es gibt ein kleines Opfer, die man bringen soll. Es ist wichtig. Jesus ist hier derjenige, der das Gespräch beginnt. Und wie die Frau reagiert, es sieht so aus, dass sie hätte ihre Wasser genommen, ohne Jesus überhaupt nicht zu begrüßen und weggegangen. Das wäre gut möglich gewesen. Ja, da sieht eine Jude, ich bin eine Samariterin, ich will weg. Nimmt das Wasser und geht. Aber Jesus macht diesen ersten Schritt, trotz aller kulturellen, geschichtlichen Differenzen, religiöse und alles. Der spricht diese Frau an. Also du hast deine gelbe und rote Karten, damit ich weiß. Aber melde dich mal. Okay, der fängt an. Wie geht man damit um? Ein Mann, der seine Ruhe haben will, eine Frau, die stört oder eine Frau, die kommt. Ich habe Beispiele. Die schon in Afrika waren oder irgendwann, das wissen das. Ich habe am Anfang auch schon gesagt, wie geht man damit um, wenn eine wirklich zu einem Zeitpunkt kommt, was für uns ein unmögliche Zeit, nennt man sowas. Ne? Ja, wie geht man denn damit um? Was wollen wir denn machen? Deswegen rede ich von Opferbereitschaft. Jeder weiß, es gibt Vorurteile gegen Weißen. Ich werde nur ein paar sagen. Erstens, in Afrika mindestens sind die Leute überzeugt, dass wenn du einen Weißen besuchst und du hast dich nicht vorher gemeldet und es ist Essenzeit, wirst du nicht eingeladen, sondern kriegst du eine Zeitung. Ja? Vorurteil. Anderes zum Beispiel ist, dass, und das ist mir sehr aufgefallen, die reden durcheinander. Ja, wenn zwei Europäer reden, einer redet und der andere redet einfach hinein, rein, fertig. Ja, in anderen Kulturen wartet man, bis der andere fertig ist und dann redet man auch mal. Ja, solche Vorurteile gibt es auch. Es ist uns überhaupt nicht bewusst, solche Geschichte. Ja, wenn der andere redet, überlege ich schon, was ich dazu sagen soll und höre ich auch nicht mehr zu. Es gibt Differenzen, es gibt auch solche Kleinigkeiten. Wenn jemand bitte zu Ihnen kommt, egal was für eine Zeit das ist, erstmal nicht gleich Zeichen geben, es passt mir nicht. Es passt immer. Nachher, wenn ihr euch ein bisschen kennt, kann man durch Gespräche einführen. Ja, bei uns zum Beispiel um die Mittagszeit ist es eine ungünstige Zeit, um jemanden zu besuchen. Ja, solche Geschichten. Einfach ganz diplomatisch, aber ganz schön ausdrücken, dass der andere weiß. Aber zum ersten Mal, dann hat er nicht die Tür aufgemacht und ich weiß, dass er drinnen ist. Dann gehe ich für immer. Auch wenn er später mir erklärt, was los war und er war müde und so, dann bleibt bei mir einfach diesen schlechten Nachgeschmack von erster Begegnung. Das muss man auf jeden Fall vermeiden. Also, Jesus hier nimmt sich Zeit, spricht die Frau an, Mittagszeit, Mittagruhe, müde, Hunger, alles. Lässt das weg und der ist derjenige, der den ersten Schritt macht. Zweitens, es ist keine Predigt, dass Simon sagt, ja, der hatte doch gar nicht über Wasser geredet. Okay, wichtig ist, dass man diesen Vorurteil überwindet und die anderen oder der anderen entdecken und sich entdecken lässt. Menschen entdecken. Und sich selber entdecken lassen. Das macht Jesus hier ganz prima. Ja, der fragt einfach, gib mir ein bisschen Wasser. Ich möchte mal trinken. Und Wasser ist auch da. Nur die Reaktion von der Frau ist ungewöhnlich. Ja, gibst du den Mann Wasser? Nö, Überraschung. Ja, gefolgt von einer Reaktion. Du bist das und ich bin dort das. Was kannst du denn? Wie kannst du denn fragen? Ja, eine einfache Phrase, gib mir doch Wasser. Jesus hätte gesagt, ja gut, wenn du lange quatschst, dann warte ich doch. Ja, ich komme auch an Wasser ran, so oder so. Ja, nee, Der geht überhaupt, der fährt einfach fort. Und es ist das Gleiche, wenn Sie in eine Beziehung gehen wollen, in Leute irgendwie, was wir in einer Relationship so aufbauen können, dann gibt es solche Geschichten. Du bist doch eine Weiße, ich bin doch eine Afrikanerin, das geht auch gar nicht. Du bist doch Weiße, ich bin Asiaten, das geht auch gar nicht. Von kulturellen hier ist es zu viel. Das ist, die Unterschiede sind groß, da gehe ich nicht hin. Du bist doch reich, ich bin arm. Die meisten Missionare von allen Missionen, die weiß sind, weiße Farbe heißt reich sein. Ja, jeder weiß hier, der in den Tropen war. Du kannst nicht weiß sein und sagen, ich habe kein Geld. Quatsch, du hast Geld. Ja? Das muss man sich solchen Geschichten bewusst machen. Ja, du bist arm und ich bin reich. Oder ich bin reich, du bist reich, ich bin arm. Du wohnst da in einer Villa, ich wohne in einer Hütte. Ja? Du bist Jude, ich bin Samariterin, ja? Du wohnst in einer Villa, ich wohne in einer Hütte. Na, wenn du zu mir kommst, ich habe sogar keine richtigen Stühle in meinen Ecken, in meiner Hütte. Ja? Oder ich wohne in einer Slum-Wellblechhütte, da nennt man Slums in großen Städten. Jeder, der in einer großen Stadt war, in Entwicklungsländern, kennt solche Wellblechhütten überall da am Straßenrand. Ja? Da empfange ich doch. Eine weiß er auch noch. Du bist doch gebildet. Ich aber nicht. Du kannst doch prima Englisch und Französisch sprechen. Ich kann doch ein paar gebrochene Worte. Ja, Unterschiede. Unterschiede. Ich gebe euch einen Tipp auch noch. Leute, sagt niemals euer Berufsausbildung. Nirgendwo irgendwelche Titel ausbreiten. Ach, dann habt ihr Menschen verloren. Ja, Doktor, Ingenieur, weiß ich was, Professoren. Lasst das weg. Da sind riesige Hindernisse in den Ländern, wo die Bildungsniveau niedrig ist. Lasst das weg. Tritt auf als Mensch und fertig. In meiner Arbeit war ich immer der Sam, fertig, ja, der Sam. Der macht Landwirtschaft, der geht auf dem Feld, der arbeitet mit uns und der kommt jeden Dienstag hier, jeden Mittwoch ist der da und fertig, ja. Wenn Sie sagen, ich bin das und das, habt ihr schon Menschen verloren, die trauen sich gar nicht mehr, zu Ihnen, zu euch zu kommen. Lasst das weg. Bei den Behörden kann man alles ausbreiten. Alles ganz nötig, um einen Zollbeamten und Zolltaxis und alles das runterzukriegen, was man mag, was man isst. Alles ist ganz wichtig dort. Aber bei den Menschen, wo wir arbeiten wollen, lass das weg. Jesus zeigt einen Sachen hier, was hochinteressant ist. Die Frau redet, ja, du bist doch Jude und so weiter. Und Jesus sagt ein Sachen. Ich kann auch dir Wasser geben. Wenn du findest, dass was ich dir jetzt sage oder was ich frage, so kompliziert ist, ich kann auch für dich das tun. Ich kann auch dir Wasser geben. Und mein Wasser ist viel, viel besser, als was du da in deinem Brunnen hast. Es ist so interessant. Jesus fragt was? Die Frau sagt, nee. Ja, Jude und dann Samariter und so. Sagt, ja, okay, dann. Ich kann auch dir Wasser geben. Ich habe auch Wasser. Aber ein viel besseres. Und wenn du das trinkst, kommst du nicht mehr hierher. Weder morgen noch Mittagszeit. Dann sagt sie, ja, hey, dann gib's mir dort. Ja, sie sagt erstmal, ah, du hast doch keinen Brunnen, die hat überhaupt noch nicht verstanden. Und das ist interessant. Jesus lässt sich erkennen, auch wenn die Frau es nicht schafft, jetzt alles zu verstehen. Er lässt sich erkennen, er lässt sich entdecken. Er sagt, ich kann das hier machen. Und später macht er auch noch. Sagt auch, ich bin's. Ich bin's. Ich möchte Leute kennenlernen, ich möchte Beziehung aufbauen zu den Menschen, aber ich sage auch nichts von mir selbst. Immer, ich will was wissen von denen, wo sie herkommen, was sie machen und. Aber von mir kommt nichts. Jesus sagt, ich bin's. Ich mache das. Ich gebe auch mal Wasser. Ich habe auch mein Wasser. Ja, das ist ein interessantes Beispiel, dass wir auch das sehen. Ich gebe auch Wasser. Und für mich, es spielt keine Rolle, zu welchem Volk du gehörst, welches Geschlecht, spielt keine Rolle. Ich gebe dir mein Wasser. Ja. Und mein Wasser gebe ich ohne Kommentar, ohne Vorurteil, ohne Wenn und Aber. Egal wer du bist, woher du kommst. Und Jesus sagt die Frau, ich kann das für dich tun. Und das ist interessant. Die Frau sagt, gib mir das Wasser. Gib mir doch das. Jesus sagt, nee, so einfach ist es nicht. Ja, so einfach ist es nicht. Bring deinen Mann. Das ist ein interessanter Punkt. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, nee, du hast schon 5 gehabt. Und am Ende sagt Jesus, du hast aber recht. Das ist die halbe Wahrheit in der Beziehung. Hat die Frau wirklich keinen Mann? Die hat doch welche gehabt und jetzt hat sie auch noch eine. In der Beziehung in Entwicklungsländern, das passiert sehr oft, die halbe Wahrheit. Ja? Die halbe Wahrheit. Ich fand noch interessant, dass Jesus sagt, du hast recht. Warum? Er will nicht die Frau frustrieren. Das wäre frustrierend gewesen. Du hast doch gelogen. Nö. Das ist, so, ist schon okay. Aber da sieht man auch durch diesen Text, dass das so aktuell ist. Ne? 5 Männer, ja, 5 Lebensgefährten nennt man sowas in Deutschland. Ne? Und dann auch eine 7. Das ist interessant, was hier abläuft. Ja? Jesus sagt, okay, du hast die Wahrheit gesagt. Eine Sache muss man auf jeden Fall auch vermeiden, das ist die Frustration von der anderen Seite. Es gibt Missionaren, die kochen manchmal über, wenn sie irgendwie rausfinden, dass der andere nicht doch alles gesagt hat. Da kriege ich so einen Hals. Ja, das kenne ich auch. Der hat doch nicht alles gesagt. Was soll denn das? Alles, das ist nervig. Vor allem auch, wenn inzwischen Geld geflossen ist. Das gibt es auch manchmal, dass Missionaren oder Ausländer belogen werden mit Geschichten, die manchmal auch nicht stimmt. Viele, die hier sitzen, wissen das, die schon mal in den Tropen waren. Die halbe Wahrheit tut weh. Aber wenn wir den Mensch da gewinnen wollen, dann bitte keine Frustration. Geht man einfach mit solchen Dingen sachlich um? Sachlich um. Es passiert auch mir als Afrikaner schon, dass ich was gemacht habe und dann naiv stelle ich fest, dass das gar nicht so wahr ist. In Beziehung, das ist auch mir nochmal wichtig, muss man immer, als Missionar, immer, egal was für eine Beziehung man aufbaut, egal was es kostet, muss man immer Beziehungsziele vor Augen haben, niemals das verlieren. Und dieses Ziel, Jesus erreicht hier prima. Von diesem Mann Geschichte, komm, das ganze Evangelium ins Dorf hinein. Und Menschen glauben an dem Tag, durch so eine Frau. Und das ist Beziehungsziele immer vor Augen haben. Wir wollen, dass die Leute zu Jesus kommen. Das ist unser Ziel. Egal, was für eine Beziehung wir aufbauen, was wir sagen, alles Freundschaft und schön. Aber am Ende, was wollen wir? Wir wollen die Menschen zu Jesus bringen. Dass Jesus verliert das auch nicht hier vor Augen. Das sagte, nein, er führt seinen Dialog weiter und am Ende hat er sein Ziel erreicht. Es gibt ein interessantes Wort im Moment in Zusammenarbeit christliche oder unchristliche Organisation. Das ist die Nachhaltigkeit. Ich habe schon alles gehört. Nachhaltigkeit. Also es muss weitergehen. Und die Frage ist immer, wie erreiche ich die Nachhaltigkeit, ein Projekt zum Beispiel oder eine Evangelisation. Wir brauchen auch diesen Dings, Nachhaltigkeit kommt von Volkswirtschaft hier, aber inzwischen ist es überall zu lesen und zu sehen. Das kann ich nur erreichen, meiner Meinung nach, und nachdem ich hier gelesen habe, wurde das Evangelium hier nachhaltig. Durch Beziehung, durch Geduld, durch Mut zum Beziehung. Nur durch diesen Frau kam das Dorf, Menschen zum Glauben. Das wissen die anderen Entwicklungspolitiker gar nicht, dass die Beziehungsebene so eine große Rolle spielt für die Nachhaltigkeit. Verschwinde deine Zeit. Deswegen sagen wir, verschwinde deine Zeit. Leute, Sie sind vielleicht geschickt für ein Projekt, einen landwirtschaftlichen Wasserbrunnen und weiß ich was. Da sind die Projekte, aber die sind zu Menschen geschickt. Das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Es geht um Menschen. Wenn wir die Menschen nicht gewinnen, das Projekt wird laufen, solange wir da sind. Und dann gehen wir über 100 Jahre Entwicklungshilfe in Afrika und Entwicklungsländer. Wenn man die Kosten und das Erreichte hier sieht, dann ist es lächerlich. Dann fragt man sich, woran liegt das? Es hat nicht an Geld gelegen, es gab immer Geld. Da gibt es tausende Organisationen und NGOs und Banken, die da investieren. Warum kommt denn so wenig raus, wir fragen uns? Weil die Menschen sind nicht gewonnen werden für das Projekt. Die können sich gar nicht damit identifizieren. Also wenn Sie sagen, nee, es ist frustrierend, da ist keiner zum Glauben gekommen, ich habe dort lange gepredigt, oder das ist doch frustrierend, das Projekt ist doch noch nicht mal angenommen und so, alles läuft über 3 Jahre und so. Und das ist auch Quatsch, 3 Jahre ist gar nichts. Ja, das sind Probleme. Um Menschen erstmal zu gewinnen, sich selbst als Mensch akzeptiert zu werden, bevor sie überhaupt unsere Projekte akzeptieren, müssen sie uns akzeptieren. Das Projekt hat ein Gesicht, das ist unser Gesicht. Die Evangelisation hat ein Gesicht, das ist unser Gesicht. Das muss akzeptiert werden, bevor über was wir da erzählen, akzeptiert wird. Und diese Bemühung, um Beziehung aufzubauen, fehlt völlig. Da kommen irgendwelche Entwicklungsorganisationen, Projekte gleich. Armutbekämpfung. Aber wer ist denn der Arm? Ach, man könnte auch tagelang erzählen. Es ist Ziele vor Augen behalten. Beziehung übersteht Kritiken und sieht Kreisen. Das ist auch mal wichtig, ja. Ich finde interessant, die Jünger, die fragen nicht, Meister, was redest du denn da mit einer Frau? Aber die reden miteinander, ach, na, was läuft denn jetzt? Ja, das ist in Beziehung, das kommt vor in allen Ländern, ja. Was macht er denn da? Was machen die beiden überhaupt? Warum besucht er denn so einen Mann, so eine Frau? Ach, was hat er denn da zu bieten? Ja. In meinem Haus, wo ich gearbeitet habe, jeden Morgen kamen Menschen zum Frühstück, ganz viele, Gelähmte, AIDS-Kranke und so weiter. Was stört doch den Mann nicht? Was kann er denn für euch tun? Ja, solche Geschichten, ach Mr. Sam, du kümmerst dich viel zu viel um diesen Menschen, die bringen doch gar nichts. Ja, Kritiken. Eine Beziehung muss Kritiken überstehen können. Und das Ziel ist Motivation dabei. Okay. Man kann Beziehung aufbauen zu allen Menschen, auch die am Rande der Gesellschaft stehen. Die sind sehr oft am Schlechten dran. Sehr oft sind diese Menschen. Die werden auch so. Die werden wirklich dankbar sein, wenn eine höhere Angestellte, jemand, der hoch angesehen ist in der Gesellschaft, wie eine Weise, überhaupt Zeit hat für so Menschen. Von Erfahrung her, das ist so interessant. Aber die anderen Menschen auch. Jeder freut sich über eine Weise, der ihn besucht. Das kann ich euch garantiert sagen. Jeder freut sich, wirklich. Ein Weise, der Zeit nimmt. Und diesen Menschen am Rand der Gesellschaft mag ich gerne. Weil ich bin immer der Meinung, unsere Beziehung muss sich an der Liebe Jesus orientieren. Und nicht an irgendwelche soziale oder ökonomische Situationen der Menschen. Eine Sache sage ich Ihnen, und das ist mir auch passiert hier, wenn Sie in den Tropen sind, natürlich, da sind andere Weißen da und da fühlt man sich wohl mit dem. Das ist ganz wichtig. Auch hier als Afrikaner, wenn ich in der Mensa reinkomme, gucke ich, wo ein Afrikaner sitzt. Wo ein Afrikaner sitzt, da gehe ich hin und dann, es vermittelt ein bisschen Heimatgefühl. Ne? Das ist auch wichtig. Aber es ist nicht unbedingt das Allerwichtigste für uns. Ich bin in Deutschland, also ich suche auch Kontakte zu den deutschen Studenten, zu den jungen Familien. Ich suche Kontakte. Da lerne ich viel. Dass ich eine Subkultur bilde an der Uni, das bringt mir nicht. Afrikaner habe ich doch immer gehabt. Ja, das sind, es passiert so automatisch, dass man plötzlich dankbar ist, dass ein Weißer da ist. In Duvero, wo ich gearbeitet habe, war ich zuständig für alle Weißen. Das kam mir ein bisschen komisch vor, weil meine Frau weiß ist und ich bin Afrikaner. Da trinkt ein Weißer irgendwo und der liegt da besoffen. Da kommen die Leute schon, sagen, da liegt einer deiner Weißen. Ja, das ist automatisch eine Zusammengehörigkeit bildet sich, ganz automatisch. Und die Gesellschaft dort fordert das. Aber lasst euch nicht einfach so ein bisschen immer Ziel vor Augen haben und zu den Menschen gehen. So, und dann ein letzter Punkt, warum das Thema überhaupt verschwende deine Zeit oder verwende deine Zeit. Die Zeit ist ein Feind Nummer eins für eine Beziehung, auch in Deutschland und überall. Die Zeit ist ein Feind für eine Beziehung. Und das Problem ist, ein westlicher Mensch ist leistungsorientiert. Ja, leistungsorientiert, Ergebnisse, Leistung, weil wir hier in einer Leistungsgesellschaft leben. Und wir gehen in den Gesellschaften, wo Produktionsgesellschaften nennt man sowas, wo die Menschen mehr so beziehungsorientiert sind. Und von unserer Leistung hier, wo man Ergebnisse beweisen muss, ja. 2 Jahre, was habe ich denn überhaupt getan? Ich spüre das auch. Ich habe gearbeitet, ganze Woche unterwegs, Agrarberatung rechts und links. Und Montagmorgen war ich immer noch müde, lege ich um 7 Uhr, 7.30 Uhr im Bett. Dann kommt, sag, warum schläfst du denn? Die Leute spenden doch für dich. Was liegst du denn da wieder? Raus! Man erzeugt einen Druck, das es überhaupt nicht gibt. Aber wenn ich immer noch um 20 Uhr unterwegs bin, dann gibt es kein Gefühl, ach, ich mache jetzt viel, ich kann doch wieder mich ausruhen. Das gibt es nicht. Aber man erzeugt selber Druck und so man sieht, dass man keine Zeit hat. Ein Beispiel. Gehen Sie im Flughafen, das ist immer schockierend für mich, wenn ich in Deutschland lande, Frankfurt, Hannover, alle diesen Flughäfen. Ja, da sind so ein Rollband, die Leute stehen drauf und dann laufen sie noch schneller, weil es nicht schnell genug ist. Der hat keine Zeit, der geht jetzt zu einem Terminal, da treffen wir uns sowieso hin. Aber der erzeugt einen Druck, es gibt überhaupt nicht. Zeit fehlt in Leistungsgesellschaften. Beziehung ist ganz wichtig. Wenn es so lange ist, sag's mir. Ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich habe 2 Jahre bei den Baluli gearbeitet in Zentraluganda. Immer hier mit dem Geländewagen, Acker und Tieranspannung, wie man die Pflügen rechts hängt und so weiter. Alles prima gemacht. Und eines Tages sagt ein alter Mann zu mir, das geht doch nicht. Du kannst nicht einfach bei uns so hier rumhängen. Du sollst dich einen Clan auswählen. Jemand muss für dich zuständig sein. Das geht doch nicht so. Wenn hier irgendwas dir passiert, an wem sollen wir uns denn wenden? Ich sage an CFI, ja, was ist denn das? Ja? Und dann habe ich mir einen Clan ausgesucht. Mein Mitarbeiter, seine Frau kommen von einem Clan, das habe ich diese Clan ausgesucht, damit mein Mitarbeiter mein Schwager wird. Dann sind auch viele einfache Sachen nahe. Ja, und das hat mir wirklich zum Nachdenken gebracht. In einer Gesellschaft, die Leute wollen, dass außer diesem landwirtschaftlichen Zeug ich eine richtige Beziehung, die anerkannt ist in diesem Gesellschaft, dass ich das haben muss. So geht nicht. Und ich sage noch was, es gibt kleine Sachen, die Sie machen können, es hat riesige Wirkung. Es scheint am Anfang wie eine Zeitverlust, aber Sie gewinnen eine Menge dabei. Bei fröhlichen Anlass, gehen Sie hin. Es gibt auch keinen Einladungszettel. Hochzeiten, Graduation Partys, lange Gottesdienste, alle diesen stundenlang sitzt man da, es fängt immer zu spät an, unpünktlich, und man weiß immer, wenn es anfängt, man weiß nie, wann es endet. Man sitzt einfach da, Zeitverlust, riesigen Zeitverlust, stundenlang. Aber die Tatsache, dass Sie da waren, bringt euch unheimlich viele Pluspunkte. Traurige Anlässe, gehen Sie hin. Beerdigungen, Krankenbesuche. Egal wo Sie sind, in Afrika, in Asien oder so, zeigen Sie die Menschen, es gibt Projekte, es gibt Missionarbeit. Aber die als Menschen, sie sind auch dabei, wenn sie leiden oder wenn sie sich freuen. Zeigen Sie das, indem Sie einfach da sitzen. Hauptsache ich nur da zu sein. Ich war da. Zeitverlust. Aber es bringt ganz viele positive Wirkungen. Da wissen die Leute schon, der hat seine Missionsarbeit, der hat alles. Aber wir sind ihm wichtig. Wenn wir weinen, der ist auch dabei. Natürlich, in dieser Zeit von AIDS ging ich auch nicht auf allen Beerdigungen, sonst komme ich auch nicht mehr zu arbeiten. Aber es gab einzelne Beerdigungen, wo ich dachte, ich gehe hin. Und das war immer ganz wichtig. Abends zusammen war dabei. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn Sie, weiß es nicht, 1 Euro, 50 Cent oder 2 Euro geben für die Familie, gebe ich auch mal was. Das wird auch vorgelesen. Ja, der beteiligt sogar dran. Mit 2 Euro gewinnt man so viel. So viel an Vertrauen, an Freunde, an Gesprächspartner. Aber die Zeit dafür muss man das nehmen. Es ist langweilig, weil man versteht manchmal auch nicht die Sprache, was sie da reden. Aber die sind da, das ist die Hauptsache. Es ist nicht wichtig, wie es mir dabei geht. Aber es ist wichtig, was ich dabei verdiene, was ich gewinne. Und diesen Gewinn ist mir gar nicht bewusst. Aber es ist prima. Lasst euch Zeit, Leute. Wenn Sie irgendwo hingehen, das wäre so, was ich zum Schluss sagen kann. Nehmt euch Zeit für die Menschen und es auch für euch selbst. Nehmt euch Zeit, neue Umgebung, neue Menschen, neue Sprache, neue Hautfarbe, neue Denkweise, neue Konfliktmanagement, neue. Es gibt Missionare, die kommen heute Morgen, sind schon voll am Arbeiten. Nehmt euch Zeit. Lassen den Druck, den Zeitdruck von Deutschland, von Europa hier. Und reisen Sie dort als einfache Menschen, die bereit sind, Zeit zu investieren, um sich selbst zu entfalten und auch Menschen kennenzulernen. Ich habe von 3 Jahren geredet, ich weiß warum. Das sind DED, da sind andere Organisationen. Nur 3 Jahre ist gar nichts. Aber in 3 Jahren, wenn ich nur in meinem letzten Jahr so viele Beziehungen habe, es ist schon ganz, ganz, ganz positiv zu bewerten, dass meine Arbeit gut war. Ich konnte mit Menschen reden, die Menschen konnten mit mir reden, sie konnten sich öffnen. Ansonsten kriegt man ist keine Jesus, um zu sagen, ja, du hast schon 5 Männer gehabt und jetzt hast du nur einen anderen und so weiter. Das sagt die Frau auch nicht von sich selbst, ich habe schon 5 gehabt. Sie sagt nur die halbe Wahrheit, ich habe keinen Mann. Aber wie findet man, dass 5 schon da waren? Das ist ein langer Prozess. Wir nehmen uns Zeit für die Beziehung. Wir nehmen uns Zeit für die Menschen. Wir nehmen uns Zeit, akzeptiert zu werden. Wir nehmen uns Zeit, die anderen zu akzeptieren. Die Zeit ist eine Gabe Gottes, ein Talent, das wir einsetzen müssen für die Ehre Gottes. Die Zeit ist eine Gabe Gottes, die wir einsetzen müssen für die Ehre auch Gottes, damit Gott geehrt wird. Und das können wir nur machen, wenn wir geduldig damit umgehen. Um Menschen für Jesus zu gewinnen, um sie auf dem Weg der Nachfolge voranzubringen, brauchen wir Zeit. Bitte, bitte, diese Zeitdruck lass hier weg. Wenn wir in anderen Kulturen geben, investieren wir unsere Zeit, um Beziehungen aufzubauen, damit die Leute sich öffnen und auch bereit werden, das Evangelium zu hören, zu akzeptieren, ihre Leben zu verändern. Danke sehr.